Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Freitag, dem 14. November. Darum geht es bei uns heute. Transurbane Solidarität, politische Bewegungen brauchen Räume, um aufzublühen. Wie man sich solche Räume aneignet, das wird heute Abend in Bern diskutiert. Im Rahmen einer Buchpräsentation werden Projekte aus ganz Europa vorgestellt. Wir sprechen mit mehreren Podiumsgästen gleich zu Beginn der heutigen Sendung. Außerdem transgenerationelle Traumata. Das Kino Rex zeigt am Sonntag den Dokumentarfilm Sedimente.
Was mir auch wichtig war, und das habe ich ja ganz krass bei meinem Großvater auch gesehen, ne? Der ist jetzt einer der letzten Zeitzeugen, der beide Diktaturen noch miterlebt hat.
Und schließlich. Stimme und Widerstand. Die mexikanische Trans-Sängerin Luisa Almaguer spielte am Mittwoch in Bern. Ein Konzertrückblick zu Ende der heutigen Sendung. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Zuerst die Nachrichten des Tages. Im Wettbewerb um die zukünftige kulturelle Nutzung der Dampfzentrale haben drei Vereine die zweite Runde erreicht. Die etablierten Vereine Auer Wir Leben und Dampfzentrale sowie der neu gegründete Verein Hanna Dampf wurden eingeladen, ihre Konzepte weiter auszuarbeiten und der Fachjury persönlich vorzustellen. 9 Dossiers wurden bis Ende September eingereicht. Von diesen wurden 7 zur ersten Jurydiskussion zugelassen. Die 9-köpfige Fachjury unter Leitung von Stadtpräsidentin Marieke Kreuth wählte nun die 3 aussichtsreichsten Bewerbungen aus. Die ausgewählten Teams haben nun Zeit, ein vertieftes Betriebskonzept zu entwickeln, und zwar bis Ende Februar nächsten Jahres. Im Frühjahr wurde bekannt, dass die Stadt den Leistungsvertrag mit dem Verein Dampfzentrale nicht verlängert, sondern neu ausschreibt. In der Fischzucht Blausee müssen rund 200.000 Regenbogenforellen getötet werden. Insgesamt macht das rund 25 Tonnen Fisch aus. Grund ist ein seltener Virus. Das Virus ist für Menschen ungefährlich, für junge Forellen jedoch meist tödlich. Der Kantonstierarzt Reto Wies bestätigte gegenüber dem SRF-Regionaljournal, dass bei einem bestätigten Ausbruch alle betroffenen Tiere geschlachtet und die Anlagen vollständig gereinigt und desinfiziert werden müssen. Ein Teil der nicht erkrankten Fische kann weiterverwertet werden. Der Vorfall erinnert an das große Fischsterben ab 2017, dessen Ursache bis heute nicht geklärt ist. Die Steuern direkt vom Lohn abziehen, das ist im Kanton Basel-Stadt in Zukunft möglich. Der Basler Große Rat genehmigte freiwillige Steuerabzüge direkt vom Lohn. Die Linke will mit dem Abzug verhindern, dass sich Menschen verschulden, denn rund 10% der Schweizer Bevölkerung haben Steuerschulden. Das letzte Wort könnte die Stadt Basler Stimmbevölkerung haben. Die bürgerlichen Kräfte haben das Referendum dagegen angekündigt. Ins Ausland. Die BBC hat sich bei Donald Trump dafür entschuldigt, eine seiner Reden zusammengeschnitten zu haben. Wie der britische Guardian berichtet, lagen die beiden zusammengeschnittenen Ausschnitte beinahe eine Stunde auseinander. Der so zusammengeschnittene Clip suggerierte, Trump hätte am 6. Januar 2021 direkt zu Gewalt aufgerufen. Die BBC will die Doku nicht mehr ausstrahlen, weist aber die Schadensersatzforderung Trumps zurück. Die Kontroverse um den Zusammenschnitt hat dazu geführt, dass vergangene Woche sowohl der BBC-Generaldirektor als auch die BBC-Nachrichtenchefin zurückgetreten sind. Russland hat in der Nacht auf heute einen Großangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gestartet. Wie die Online-Zeitung Euronews berichtet, starben dabei mindestens 4 Menschen. Beim Angriff setzte das russische Militär Drohnen und Raketen ein. Mindestens 11 mehrstöckige Wohnhäuser in mehreren Bezirken wurden getroffen. Im Norden des Westjordanlands haben gestern israelische Siedler in einer Moschee Feuer gelegt. Das berichtet die libanesische Tageszeitung L'Orient Le Jour. Die Zeitung zitiert den Sprecher des UNO-Generalsekretärs, solche Angriffe auf Kultstätten seien völlig inakzeptabel, so der Sprecher. Auch das Schweizer Außendepartement äußerte sich zum Vorfall. Es sei zutiefst besorgt über die zunehmende Gewalt israelischer Siedler gegen die palästinensische Bevölkerung im Westjordanland. Die Schweiz fordert die israelischen Behörden auf, ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und Maßnahmen zu ergreifen, heißt es in der Mitteilung des Außendepartements. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Pio. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Das Wochenende beginnt sonnig bei bis zu 13 Grad. Am Samstagabend ist es bewölkt, es können bereits vereinzelte Regentropfen fallen. Bei bis zu 10 Grad ist den ganzen Sonntag durch mit schwachem Regen zu rechnen. Genauso geht es in die nächste Woche hinein, Höchstwerte von 9 Grad und durchgehend Regen am Montag.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
We care, we move, we stay. Zu Deutsch in etwa. Wir pflegen, wir bewegen, wir bleiben. So heißt ein soeben erschienenes Handbuch, das heute Abend in Bern besprochen wird. Darin wird die Frage diskutiert, wie Räume politische Verbundenheit ermöglichen. Das Podium findet heute Abend im Living Room in Bern statt. Ich übergebe nun das Wort an unsere Redaktorin Sarah Heinzmann.
Vielen Dank, Noah. Wir müssen uns hier noch schnell einrichten im Studio und die Mikrofone richten. Gut, denn hier mit uns im Studio ist jetzt zum einen Klaske Dikema. Klaske ist Dozentin an der Berner Fachhochschule und Mitautorin des Buches. Und Mo Staufer vom Kollektiv Medina. Schön, dass ihr beide bei uns hier im Studio seid. Klaske, du bist Mitautorin des Buches. Du hast einen Beitrag geschrieben, auch über den Living Room hier in Bern. Kannst du mal beschreiben, es geht ja im Buch um Solidarität. Was genau ist für dich persönlich Solidarität?
Genau, Solidarität ist, dass man sich miteinander verbunden fühlt und auch gerne miteinander teilt, was man hat, mal sehr einfach gesagt.
Das Buch, das ist ja ein Sammelband mit verschiedenen Beiträgen von ganz unterschiedlichen Kollektiven von ganz Europa, die auf irgendeine Art und Weise solidarisch sind oder Solidarität praktizieren. Das Buch, das entstand als Kollaboration zwischen SozialforscherInnen und AktivistInnen. Kannst du erläutern, wie genau habt ihr zusammen an diesem Sammelband gearbeitet?
Ja, das kann ich gerne machen. Das Buch ist eigentlich entstanden aus ein größeres Forschungsprojekt, das ist ein internationales auf europäischer Ebene Forschungsprojekt, die Frage stellt, wie kann man eigentlich auch so Bürgerschaft, Citizenship auch neu denken, nicht nur auf staatliche Ebene, wo nur diejenigen Bürger sind eigentlich, die Papieren haben, aber viele Leute sind hier in der Gesellschaft, wie ich selber zum Beispiel, ich bin nicht Schweizerin, aber ich denke, ich bin trotzdem ein Bürger dieses Land, einfach auf die Weise, wo ich mich in dieses Land bewege, engagiere, teilnehme an Prozessen und an die Gesellschaft. Und das ist die Idee, wie man eigentlich Bürgerschaft neu denken kann von nicht ein Papier, das man hat oder nicht hat, aber durch, wie man sich einsetzt in der Gesellschaft. Und dafür ist es auch wichtig, das auch räumlich zu denken, weil sich engagieren zu können und sich begegnen zu können, dafür braucht es Räumen. Und so ist eigentlich ein Teil des Buchs entstanden, miteinander ins Gespräch zu kommen, wo finden eigentlich diese solidarischen Momente statt. Und wir haben uns alle in Berlin getroffen, in den Regenbogenfabrik, was an sich schon sehr spannend war, weil es ist da ein solidarischer Ort an sich, und miteinander geteilt mit den Forscherinnen, die ihre Resultate präsentiert haben und dann über diese ganz verschiedenen Beispiele eigentlich gelernt, 3 Tage miteinander ausgetauscht und so auch besser verstanden, was machen wir eigentlich in unserer kleine Beispiele. Wir kannten nur unsere eigenen Erfahrungen und wie kann das miteinander, was ist eigentlich wichtig daran und wie können wir auch voneinander lernen und zum Beispiel bestimmte Herausforderungen haben wir auch miteinander geteilt und gesehen, dass bestimmte Sachen auch strukturell sind. Und so ist das Buch dann entstanden. Jede ist wieder nach Hause gegangen mit diesen Fragen und Austausch im Kopf und hat seinen eigenen Beitrag geschrieben.
Ihr habt dann diese Beiträge geschrieben. Das sind insgesamt über 20. Die kommen jetzt zusammen in diesem Handbuch, das jetzt eben heute Abend in Bern diskutiert wird, im Living Room. Mit dabei auf dem Podium ist heute auch Mo Staufer vom Kollektiv Medina, das hier in Bern tätig ist. Mo Staufer, kannst du uns zuerst mal erklären, was genau ist Medina? Was macht ihr überhaupt?
Medina ist ein Gemeinschaftszentrum auf der Schützenmatte in Bern. Die Schütz ist ja bekanntermaßen so ein sozialer Brennpunkt. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Genau. Und wir sind zweimal die Woche dort vor Ort präsent, kochen mit den Menschen, die dort sind. Und genau, wir sagen oft, wir sind nicht einfach eine Gemeinschaftsküche, das Kochen ist mehr Mittel zum Zweck, sondern wir sind dort für alle Menschen, die auf diesem Platz sind. Es gibt keine Zugangsbeschränkung, keine Kontrolle, wer kommt oder nicht, sondern alle, die wollen, dürfen kommen und sich beteiligen.
Wir haben jetzt gehört von diesen solidarischen Projekten in ganz Europa, die in diesem Sammelband vereinigt werden oder zusammengefasst werden. Inwiefern siehst du jetzt euer Projekt Medina auch als ein solches Projekt, das eben probiert, Solidarität und vielleicht auch Bürgerinnenschaft räumlich zu denken?
Also Medina ist ein, wie ich schon gesagt habe, es ist sehr ortzentriert. Also wir sind dort und alle Menschen können kommen, die möchten. Und während der Ort statisch ist, sind die Menschen sehr in Bewegung immer. Also wir haben Wechsel im Kollektiv, aber vor allem haben wir Wechsel von den Menschen, die uns besuchen, die uns unterstützen, weil viele von ihnen auf der Flucht sind, sich irgendwie durch das Migrationsregime bewegen auf die eine oder andere Weise oder auch einfach, weil ein neuer Lebensabschnitt anfängt und sie zu uns kommen oder auch wieder gehen. Und was wir auf jeden Fall gewährleisten können in diesem Rahmen ist ein Austausch zwischen Bevölkerungsgruppen, die sonst eben oft nicht in Austausch kommen, also zum Beispiel zwischen jungen Menschen aus der Stadt und geflüchteten Menschen oder auch Menschen, illegalisierten Menschen, also Sans-Papier, die sonst oft unsichtbar bleiben und nicht in diese Mittelschicht Gruppen, also da, wo da kein Austausch besteht normalerweise.
Und die Arbeit von eurem Kollektiv von Medina, das wird heute Abend eben in den Kontext gesetzt mit der Arbeit von anderen Kollektiven in ganz Europa. Im Buch, da ist auch ein Beitrag veröffentlicht von Lucy. Lucy ist eine aktivistische Person aus Berlin. Ich habe im Vorfeld zur Sendung mit Lucy Kontakt gehabt und Lucy hat mir von ihrem Projekt erzählt.
I was organizing with a political group in Berlin, that is International Women's Space.
Lucy ist aktiv beim sogenannten International Women's Space. Das ist ein Ort in Berlin, der Frauen, die im Asylsystem sind, miteinander vernetzen will in Berlin und in Brandenburg. Es geht darum, Frauen aus dieser Isolation der Camps herauszuholen, sie miteinander zu verbinden und auch sogenannte Ermächtigungsworkshops durchzuführen.
And especially women who are living in the refugee accommodation facilities, that is the lagers in Berlin and Brandenburg. And therefore our very main target was to break the isolation and bring the women out of these lagers into the public spaces where they can be able to claim their spaces as well, participate, engage as part of the larger civil society, because living in isolation, it's not...
Lucy erklärt, wie wichtig es ist, diese Frauen eben herauszuholen, aus der Isolation zurückzuholen in den öffentlichen Raum und sie auch zu bestärken, ihre Rolle einzunehmen im öffentlichen Diskurs. Das Buch probiert jetzt mehrere von diesen Projekten in ganz Europa zusammenzubringen in ein Buch und auch die Frage zu stellen, was solche Projekte voneinander lernen können. Die letzte Frage geht nun an dich, Klaske. Wenn du Lucys Beitrag liest und hörst, wie sie ihre Arbeit beschreibt, was können andere Initiativen, beispielsweise hier in Bern, von der Arbeit lernen, die Lucy beschreibt?
Ich denke, was Mo auch gesagt hat, was extrem wichtig ist, dass wir leben oft alle in unserer eigenen Bubble, wo wir mit Leuten, die eine ähnliche sozioökonomische Position haben, ähnliche Herkunftsländer. Und ich denke, dass wir davon lernen können, dass wir alle haben die Möglichkeit, eigentlich eine Arbeit zu machen, aufeinander zuzugehen. Und ich denke, das macht Lucy, das macht Mo, aber das machen wir auch im Living Room. Jeden Samstag finden hier Kunstworkshops statt, die von ukrainischen Künstlerinnen angeboten werden, die alle eine Kunsterfahrung hatten. Und da sind alle eingeladen, aber auch Bewohner von Kollektivunterkünften in Großstädten und Worb. Und die treffen sich dort und das sind oft sehr schöne Begegnungen und durch Kunst kann man auch eigentlich eine Sprache finden, die nicht so viel Deutsch braucht. Davon, denke ich, können wir alle lernen.
Vielen herzlichen Dank für eure Schilderungen, Mo und Klaske. Wer sich jetzt vertiefter damit beschäftigen will, wie soziale Bewegungen in ganz Europa miteinander in Kontakt treten und Solidarität leben und pflegen, der kann heute Abend in den Living Room kommen. Da wird das Handbuch mit den Beiträgen vorgestellt. Mehr Infos findet ihr auf der Website vom Living Room. Vielen Dank, dass ihr heute hier bei uns wart.
Rabe Info. Kultur.
Zwei Diktaturen und eine Wiedervereinigung. Das behandelt Laura Koppens Dokumentarfilm Sedimente. Am Sonntag ist Berner Premiere im Kino Rex. Ein Vorgeschmack auf den Film im Beitrag von Ursi Grimm.
Liebe Laura, zu deiner Vorstellung eines Dokumentarfilms mit uns beiden Alten haben wir ein ambivalentes Verhältnis. Es wäre schon dringend nötig, die Tatsachen richtig zu stellen. Aber wir haben aufgrund der bisherigen Erfahrungen jede Hoffnung verloren. Der Sieger bestimmt die Geschichte. Das war bisher immer so.
Laura ist Laura Koppens, Regisseurin und Autorin des Dokumentarfilms Sedimente. Es ist ihre Stimme aus dem Off, die den Brief ihrer Großeltern vorliest.
Dein Anliegen, liebe Laura, habe ich schon verstanden und es ist sehr lobenswert. Aber es wird nicht klappen. Andererseits ist da natürlich die Aufregung, die so eine Unternehmung für uns bedeutet. Jahrelang haben wir unter mörderischen Schlafstörungen gelitten, die sich durch den Beruf und die Nachtdienste angereichert haben. Diese wurden noch verstärkt durch das Gefasel vom Unrechtsstaat, Schwingen der Stasi-Keule, Rentenunrecht und Strafrente. Wir haben Angst, dass uns das alles zu sehr aufwühlt.
Koppens Vorhaben, einen Film über das Leben der Großeltern zu machen, stößt zunächst auf Ablehnung und Zweifel.
Und tatsächlich kam so eine Wende bei meinem Großvater, als meine Großmutter gestorben ist, weil er auch gemerkt hat, dass sie nicht gut loslassen konnte vom Leben und sehr viel mitnimmt in den Tod, worüber sie nicht sprechen konnte. Und ich glaube, es hat ihn auch sehr beeindruckt und er wollte, glaube ich, für sich leichter gehen und hat sich dann auch dementsprechend entschieden, mit mir über die Dinge zu sprechen, an die er sich erinnern kann und auch erinnern möchte.
Persönliche Briefe, Archivaufnahmen und die Erinnerungen ihres Großvaters sind Bestandteil des Dokumentarfilms, der zwei Diktaturen behandelt, der Nationalsozialismus und die DDR. Als 1945 mit dem Zweiten Weltkrieg der Nationalsozialismus endet, ist Koppens Großvater noch ein Kind.
Kriegsende war ja der 8. Mai. Dann kam ein Auto durch unseren Ort. Amerikanische Soldaten drauf. Da haben die angesagt, der Krieg ist aus. Eure Väter und Brüder kommen nach Hause und Kinder. Das war furchtbar.
Es ist mir total wichtig, diese beiden Diktaturen in einer Linie zu erzählen, weil die meistens einzeln gedacht werden, weil auch die Aufarbeitung unterschiedlich stattfindet. Und für mich war es wichtig, diese Kontinuitäten auch aufzuzeigen und wie es auch passieren kann, dass man einfach so in eine Diktatur auch reinrutscht. Er als Kriegskind durch den Besatzungswechsel ist er zufällig dann in der DDR gelandet.
Koppens Großvater wird im geteilten Berlin Chefarzt der Gynäkologie und informeller Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit, MSF. Informeller Mitarbeiter, das heißt Spitzel oder Kundschafter für Frieden und Sozialismus. Um mehr darüber zu erfahren, nimmt Koppens ihren Großvater im Film ins Verhör. Sichtlich unwohl sitzt er in seinem Sessel, frontal vor ihm die Kamera und aus dem Off kommen die drängenden Fragen der Enkelin.
Mein Großvater ist ein gutes Beispiel dafür, um genau diese Grauzonen aufzuzeigen, wo sich, glaube ich, viel mehr Leute auch mit identifizieren können und dass es eben nicht so einfach ist, wie man auch von heute oft denkt, ne? Man ist Täter oder Opfer, sondern auch anhand dieser Szene, die ich immer die Verhörszene nenne, wo ich ihn eigentlich dazu befrage, wie es dazu gekommen ist, dass er überhaupt fürs MFS gearbeitet hat, zeigt ganz gut diese Ambivalenzen auch aus und wann man vielleicht mal eine schlechte Entscheidung getroffen hat und wie schwierig es ist, ja, im Nachhinein da auch so ein Urteil zu fällen. Ne?
Koppens stöbert auch in DDR-Akten, um mehr zu erfahren. Doch bleiben viele Fragen offen. Was geschah mit der Angestellten, die ihr Großvater denunziert hatte? Was die Akteneinsicht jedoch erahnen lässt, ist, was mit einer Gesellschaft passiert, wenn sie mit einem autoritären System überzogen wird.
Das sieht man auch sehr gut, was passiert, wenn in einem Land die Vergangenheit nicht aufgearbeitet wird. Und es war natürlich im Fall meines Großvaters oder auch dieser Generation ganz besonders so, weil die gar keine Zeit hatten, diese eine Diktatur aufzuarbeiten, weil die ja direkt in eine neue Diktatur sozusagen geschlittert sind und natürlich auf dieselben Propaganda wieder reingefallen sind, ne? Natürlich unter verschiedenen Vorzeichen.
Im Wohnzimmer tickt unablässig die Wanduhr.
Das kann ich mich nicht mehr erinnern.
Das Verblassen der Erinnerung und die Endlichkeit des Lebens arbeiten stündlich gegen die Entstehung des Dokumentarfilms, der sich stetig unweigerlich der Gegenwart nähert.
Und gerade in Deutschland, wo die AfD dazu tendiert, Geschichte umzudeuten und gerade auch so Sätze, wir sind das Volk, für sich, für ihre Strategien anzueignen, obwohl eigentlich genau dieser Satz ja der wichtigste Satz war für die demokratische Bewegung in der DDR, fand ich das besonders gefährlich auch, ne? Und mir ging es eben darum, auch zu erinnern, wie die Geschichte eigentlich war und diesen Satz als Beispiel nehmen. Was mir auch wichtig war, und das habe ich ja ganz krass bei meinem Großvater auch gesehen, ne? Der ist jetzt einer der letzten Zeitzeugen, der beide Diktaturen noch miterlebt hat. Und da war es vielleicht auch so mein sozialanthropologischer Anspruch oder so eine Bestrebung, diese Zeitzeugen oder auch diese Testimonials eigentlich aufzubewahren, damit wir damit weiterarbeiten können und zusammen auch erinnern können.
Sedimente ist Teil von Let's Doc, einer Initiative des Vereins CineDoc. Es findet in der ganzen Schweiz statt und führt über 150 Dokumentarfilme in Kinos, Bibliotheken, Quartierzentren und Museen auf.
Rabe Info.
Die Konzertreihe B-Flat lädt jeweils am Mittwochabend im Brogger in Bern ein. Letzten Mittwoch auf der Bühne Luisa Almaguer, eine Künstlerin aus Mexiko. Sarah Heinzmann war beim Konzert und hat sich anschließend mit Almaguer ausgetauscht.
Soy Luisa Almaguer, soy una cantante, trans.
Ich bin Luisa Almaguer, eine Transsängerin aus Mexiko-Stadt und ich bin sehr glücklich, hier auf der anderen Seite der Welt zu sein und zu singen.
Quitarnos la ropa.
Hacernos así es una rola que escribí.
Hacernos así ist ein Lied, das ich ganz gezielt geschrieben habe. Es handelt von der ersten Beziehung, die ich mit einem Transmann hatte. Ich war davor nur mit Cis-Männern zusammen. Als ich diesem Mann begegnete und wir diese Beziehung lebten, schrieb ich dieses Lied, das von Zärtlichkeit, von Liebe und von den Beziehungen zwischen Transmenschen handelt. Und auch ein bisschen von Sinnlichkeit.
Y las relaciones entre personas trans y la sexualidad también un poco y de eso va la rola muy específicamente. Cuando transicioné ocurrió algo extraño que justo yo quería ser la más femenina del mundo y mi voz.
Als ich meine Geschlechtsangleichung begann, passierte etwas Seltsames. Ich wollte eigentlich die femininste Person der Welt werden, doch meine Stimme war genau das Gegenteil, eine wirklich sehr tiefe Stimme. Ich suchte nach Operationen, um sie höher zu machen. Ich habe oft darüber nachgedacht. Als ich dann anfing zu singen, benutzte ich viele Pedale, viele Effekte, um die Stimme weicher zu machen.
Y ahora pienso todo lo contrario y me siento
Heute denke ich genau das Gegenteil. Ich bin stolz, glücklich und dankbar, diese Stimme zu haben. Es war ein großes Privileg, mich selbst darin zu finden und mich mit meiner eigenen Stimme zu versöhnen. Ich lebe von meiner Stimme. Ohne sie könnte ich nichts machen.
Es lo que más hago, cantar, vivo de mi voz realmente y sin ella no podría hacer nada ahorita, creo.
Ya salí otra vez. Se siente bien.
Yo soy una mujer trans absolutamente afortunada. Quizás sea de las mujeres trans en México.
Ich bin eine sehr privilegierte Transfrau. Nicht jede Transperson aus Mexiko kann tun, was sie möchte und davon leben. In Mexiko ist die Arbeitssituation schwierig für Transpersonen. Es gibt sehr viel Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt. Ich spreche also aus einer privilegierten Erfahrung heraus und trotzdem habe ich mich in meinem Leben oft in Gefahr gefühlt, nur aufgrund der Tatsache, dass ich trans bin. Es ist eine ständige Gefahr, eine latente Gewalt, die existiert. So ist das in Mexiko.
Aber ich kann auch viel darüber sprechen, wie creo que algo que me gusta muchísimo de
Aber es gibt auch das andere. An den Transfrauen in Mexiko ist der Humor sehr auffallend. Der mexikanische Humor ist sehr speziell, sehr intelligent. Und der Humor von Transfrauen ist noch schärfer, noch bissiger und sarkastischer. Das ist sehr heilsam für uns. Es ist unsere Art, unsere Wunden zu heilen, alles offen zu legen, laut zu sprechen und laut zu lachen. Das ist ein Teil davon, uns den Raum zurückzuerobern, der uns so lange verweigert wurde, in unserer eigenen Geschichte, aber auch historisch gesehen.
Soy bestia, soy vieja. Esta será siempre mi locura, yo la intersecciono como quiero.
También es un poco como de esta memoria que tiene el cuerpo y
Da gibt es ein bestimmtes Wissen, diese Erinnerung, die der Körper in sich trägt, die Erinnerung an Widerstand und den Schmerz, der uns verbindet, aber auch an Humor, auch etwas, das darüber hinausgeht, etwas Spirituelles. Alles ist schon so sehr vorgezeichnet. Und in dieser ständigen Neuerfindung und in dieser Weigerung, dieses Bestehende zu akzeptieren, liegt eine Wahrheit. Transpersonen sind diese Möglichkeit selbst. Wir verstehen das sehr genau.
Y nosotras lo tenemos muy claro.
Gracias.
Gracias.
Luisa Almaguer trat am Mittwoch bei der Konzertreihe B-Flat in Bern auf. Das nächste Konzert findet am Sonntag statt, zu sehen die Indie-Band The Shrimps.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Damit sind wir am Ende des Rabe-Info vom Freitag, 14. November. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's dann am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann und Ursi Grimm. Und für euer Mikrofon ist der Noah Piuxi. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Oder hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.